Und wie war dann so der Weg, dass du Richtung Ethereum Foundation, weil du bist dann 2015 relativ früh, sogar noch vor dem Mainnet-Launch dazugekommen. Wie war da so die Zeit? Das heißt, was war so der Weg, warum bist du oder wie bist du auf die zugekommen? Ja, hast du dich da beworben oder wie kann man sich das vorstellen als jemand, der vielleicht nicht so tief im Space unterwegs ist?
Also ich habe den schon gefolgt von Anfang an eigentlich, als ich davon gehört habe. Ich wusste einfach, das ist ein bold idea, also das ist eine krasse, große Idee, aber die war eine super Idee, als ich das mit der Virtual Machine und Blockchain kombinieren gehört habe. Und ich habe eigentlich nur auf den ICO gewartet. Und damals, ich war in Berlin hier, also bin immer noch in Berlin, aber ich war in Berlin bei einem Bitcoin Center Berlin Opening. Also genau das, was ich vorhin gesagt habe, wo auch der Typ von Bitwalla vermutlich war.
Dennis, ja.
Das war so ein Coworking Space, den die aufmachen wollte für Bitcoin Startups. Es gab ja damals kein Blockchain oder Crypto, hieß das ja nicht. Das hieß ja Bitcoin Startups, ne? Weil alles Bitcoin irgendwas.
Genau.
Und da waren ein paar Leute von Ethereum und die haben mir gesagt, dass die hier ein Office aufmachen werden. Und die haben ein großes Announcement, die morgen kommen, können sie aber nicht drüber reden. Und dann nächsten Tag war der ICO. Oder zwei Tage später. Ich habe natürlich meine ganzen Bitcoin, die ich hatte, meine 12 Bitcoin, die ich damals hatte, und habe die in Ether gesteckt.
Ja.
Es war jetzt keine, wie jetzt die, alle denken, 12 Bitcoin. Ja, es war aber damals halt irgendwie 1.000 Euro. Es waren insgesamt 5.000 Euro oder so.
Ja.
5.000 Euro, keine Ahnung. Und ja, also die long story short, die haben den ICO gemacht, haben 31.000 Bitcoin eingesammelt, war der größte ICO zu dem Zeitpunkt. Total eigentlich überraschend, dass das funktioniert hat. Also man musste nur Bitcoin auf eine Adresse schicken und dann hat man die Allocation bekommen. Und dann war erstmal Ruhe. Ich habe gemerkt, okay, die müssen sich jetzt mal aufsetzen und was auch immer. Und irgendwann mal. Und ich wollte die ganze Zeit eigentlich bei Ethereum arbeiten, weil diese ganzen Bitcoin-Startups, das ist einfach nur ein Wallet bauen, das hat mich überhaupt nicht interessiert.
Ja.
Aber Ethereum, das klang wirklich wie so, okay, that's a future tech.
Ja.
Und mir hat dann noch Recruiter geschrieben auf LinkedIn. Ja, Ethereum is looking for a C++ Developer. Bin ich nicht, aber Recruiter halt ziemlich interessant. So Software Developer, that's the right guy. Aber dann habe ich gemerkt, okay, die schauen jetzt. Dann bin ich zu denen ins Office. Und ich habe mit dem Aaron geredet, der damals das Accounting gemacht hat. Und alles damals lief über so einen Skype-Channel. Also die ganze Ethereum Foundation und die ganzen Teams, es war alle so ein oder zwei Skype-Gruppen. Also eine Haupt-Skype-Gruppe und dann gab es noch ein paar Neben-Skype-Gruppen. Das war so bevor Discord und Slack.
Ja.
Der Aaron hat, ich habe ihm gesagt, hier Single-Page-Apps habe ich schon gebaut. Buch geschrieben, also ich habe es sogar hier. Buch geschrieben.
Holt gerade mal das Buch, für die nur zuhören.
Buch geschrieben, if you want to learn shit.
Ja.
Single-Page-Apps wusste ich, wie man das baut und ich wusste eigentlich, das braucht man eigentlich. Wenn du wirklich eine Blockchain haben willst, die Smart Contracts im Hintergrund verwendet als Computation, als Backend, dann muss die ganze Logik im Frontend laufen. Und das kann natürlich Single-Page-Apps ziemlich gut. Und das hat der Aaron dann intern rumgeschickt.
Ja.
Und damals gab es den Alex van der Sande, der wurde auch kurz vorher als UI-Designer, UX-Designer angestellt. Und der hatte die Idee des Mist-Browsers. Mist nicht von Mist, sondern Mist von Nebel im Englischen. Wasser, Nebel.
Ja.
Ich habe mir auch gesagt, dass der Name jetzt nicht so ideal ist in Deutschland.
Zumindest in Deutschland, ja.
Ein Mist-Browser. Und der Mist-Browser war sozusagen die Idee des ersten Web3-Browsers. Also vielleicht solltest du es auch mal verlinken. Es gibt ein YouTube-Video, Ethereum Represents Mist. Aha. Das war dieses Video, was er gemacht hat, wo er dieses Konzept vorgestellt hat. Das war November 2014. Also 8 Monate vor Mainnet Launch hat er dieses Konzept gemacht. Wenn du dir das anschaust, wirst du sehen, dass wir noch nicht mal die Hälfte davon bis jetzt erfüllt haben.
Realisiert haben,
Die Ideen waren alle schon da. Die hat nicht nur er erfunden, er hat es einfach nur in ein super Interface zusammengebracht.
Ja.
Es gab diese Idee, okay, du hast hier Ethereum, du hast dann eine Democracy da drinnen, du hast dann Family Fund, du hast dann Voting-Systeme und Futurity oder all diese Sachen, die du in Web3 bauen kannst, die weit über das irgendwie ein bisschen Coin-Gambeln hinausgehen. Das war alles schon in diesem Video damals. Und das war die Vision des Mistbrowsers. Und der Alex hat dann natürlich jemanden gesucht, der helfen kann, das zu bauen. Und dann kam ich hier mit dem Single-Page-App-Knowledge und dann war das natürlich ein perfekter Fit. Er hat dann Jeffrey Wilk überzeugt. Das war der Founder von GoEthereum, den GoEthereum-Client. Das ist Geth. Das ist einer der meistgenutzten Clients in Ethereum, der immer noch von der Ethereum Foundation direkt supported wird. Und lustigerweise war ich sozusagen im Jeffrey Wilke-Team Go Ethereum, das in Amsterdam theoretisch war, eigentlich total ja global, während ich hier im Office in Berlin war und ich saß damit im Team von Gavin Wood, den C++-Client, der später Parity und Polkadot gemacht hat. Und die beiden, die war so ein bisschen so ein Zwist intern. Jeder wollte so ein bisschen so seinen Weg durchsetzen. Und ich war so die Bridge, die versucht hat, diese Teams zu connecten. Das hat natürlich jetzt Gavin nicht so toll gefunden. Da gab es ganz viele interessante Stories. Aber ich bin eigentlich sozusagen rein und habe erstmal eine Whisper-Chat-App gebaut, sozusagen gezeigt, hier, was ich kann, weil der Jeffrey war ziemlich skeptisch. Habe ich sozusagen dieses Whisper-Protokoll, was auch Ethereum entwickelt hatte, als dezentrale Chat-App gebaut und dann tatsächlich innerhalb von ja, 5, 6 Monaten haben wir den Mistbrowser gebaut. Die erste App damals in diesem Mistbrowser war natürlich das Ethereum Wallet. Deswegen gab es dann nochmal eine kompakte Version, die nur das Wallet war. Und das Wallet konnte nicht nur, lustigerweise war dieses Wallet nicht nur irgendwie, ich halte meine Tokens, sondern du hast tatsächlich ein Smart Contract Multisig erstellen können. Es war weit vor Gnosis,
Ja, total.
weit vor Smart Accounts, das war ein Smart Account tatsächlich. Den hat damals Gavin Wood geschrieben, das ist auch genau der Smart Contract Account, den auch die Firmen heute noch für ETHDEV verwendet. Das Geld liegt in der genau derselben Adresse seit Anfang an. Und Gavin Woods Smart Contract Account oder den jeder Mistbrowser auch Nutzer auch hatte. Ja, und damals konnte man auch mit Smart Contracts über diese App interagieren. Zum Beispiel die DAO wurde damit interagiert. Also das war das Interface für die DAO damals, 2016.
Ja, da hatte ich ja auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das wusstest, den Christoph Jentsch schon im Podcast, haben wir auch genau dazu gesprochen. Jetzt, wo wir hier sprechen, habe ich tatsächlich die Christoph Jentsch-Folge nochmal recycelt. Also das heißt, die kommt jetzt jetzt muss ich gerade mal gucken, wir recorden am 24., also morgen am 25. kommt die nochmal raus. Fand das eine ganz gute Vorbereitung auf das, was dann in 2 Wochen mit unserem Podcast hier kommt, dass man nochmal so ein bisschen so die Connection bekommt und aus verschiedenen Blickwinkeln, so die Ethereum-Idee und dann, wie so die Wege weitergingen. Fand ich ganz cool, habe da so eine Classic-Folge draus gemacht und habe mir auch das Leben jetzt gerade so ein bisschen im Sommerloch einfacher gemacht, to be honest. Und nee, das war tatsächlich super spannend. Der hat da auch sehr, sehr viel erzählt und Christoph kanntest du ja dann wahrscheinlich auch aus deiner Zeit damals, ja.
Christoph Jentsch, der war damals der Tester. Also er wurde angestellt, um bei Ethereum sozusagen die Clients zu testen, also die Connection, Networking, RPCs und so weiter und so fort. Er war eigentlich Q&A-Engineer, wenn du willst. Und er hat dann irgendwann mal die DAO gestartet, ne? Und die wollten ja die DAO starten, um Slockit zu finanzieren, nicht weil sie irgendwie dezentrale DAO haben wollten.
Wilde Story auch, ja, total wilde Story. Wer das sich nochmal anschauen und anhören möchte, einfach mal 2 Wochen zurückscrollen, dann könnt ihr da die Story von Christoph und was er jetzt mit Tokenized macht, sich gerne nochmal anhören. Aber wie war vielleicht, ich glaube so das Spannendste ist, wie war so damals so diese Anfangszeit? So kann man sich das vorstellen, Vitalik sitzt jeden Tag im Office, du kommst dazu, man hat da Austausch miteinander oder wie war das so? Wie kann man das so irgendwie verstehen?
Also die Ethereum Foundation und überhaupt die ganzen Teams dahinter waren sehr distributed. Es gab das Berlin Office, aber da war eigentlich nur Gavin, ich, Christoph Reitwiesener, der Solidity gebaut hat, Left Harris, der damals auch bei der DAO später dann dabei war, der jetzt Rob Key macht, diese Tax-Software, die local auf dem Computer läuft. Ja, und das Remix-Team war damals da und natürlich die Leute, die im C++-Client gebaut haben. Vitalik war eigentlich immer am Reisen. Also er war sehr selten im Office. Er war mal zum Network-Launch dann im Office, er war ein paar Mal im Office. Das Schöne aber von dem Office war, dass immer wieder Leute reingeschneit sind. Du hast einfach irgendwelche Leute kamen dann und haben gesagt, oh, hier ist Ethereum. Und dann ist natürlich keiner von den Nerds aufgestanden und hat den Hallo gesagt. Ne?
Ja.
Und ich war auch der Sozialste in der ganzen Gruppe da und habe natürlich dann mit allen geredet,
Ja.
weil die standen dann sonst da in dem Raum und keiner redet mit denen, weißt du, denkst so, what's here?
Ja.
Und ja, da habe ich ganz viele interessante Leute kennengelernt und viele Connections gemacht. Ja.
Ja. Ja,
Also es war
okay,
nicht so, dass irgendwie alle da jetzt zusammensitzen. Also Ethereum hatte ja sowieso auch mehrere Hubs. Der ganze
ja.
London Office mit für Marketing, dann in der Schweiz natürlich die Foundation
Foundation,
in
ja.
dem Ethereum House und so. Ja.
Okay, das heißt so dieses klassische Startup-Feeling und der Chef ist die ganze Zeit da und man codet da zusammen vor Ort. Das war jetzt nicht so das, was man sich so vielleicht klassisch vorstellen würde.
Gar nicht. Und das, also es ist noch viel interessanter. Das war das erste Mal, dass ich in einer Organisation war, die eigentlich gar keine Hierarchie hatte. Es gab natürlich schon eine Hierarchie, klar. Gerade Gavin hat in seinem Team eine kleinste, klare Hierarchie gehabt. Aber ich konnte eigentlich machen, was ich wollte.
Ja.
Ich konnte bauen, was ich wollte. Ich habe an den Sachen gearbeitet. Also mir hat keiner gesagt, was ich mache.
Ja.
Ich habe einfach nur natürlich den Mistbrowser, das war das große Goal. Aber um das hinzukriegen, musste man alles andere, Web3.js, wie redet das Smart Contract zu der D-App, ne, das musste definiert werden. Dann an diesen Developer-Tools musste gebaut werden. Natürlich dieses Interface musste gebaut werden. Also die ganzen Teile mussten alle erfunden werden. Und dann gab es natürlich Leute, die dann dem gearbeitet haben. Und ich musste halt alles so zusammenfügen und dann mithelfen, um dass die Sachen fertig werden, funktionieren und Consistency, Usability, dass es einfach verständlich ist, dass die APIs Sinn machen, das war eigentlich mein Interesse. Ich wollte sicher gehen, dass am Ende das auch wirklich entwicklerfreundlich ist.
Ja,
und das ist halt nicht so ein, also das erste, was ich gemacht habe, war damals zum Beispiel die RPC-APIs der Nodes zu ändern. Also das sind die APIs von diesen Nodes. Das hat natürlich Gavin jetzt gar nicht gefallen, dass ich reinkomme und gleich da irgendwie Sachen ändern will. Aber es war halt inkonsistent und das wird halt einfach später dann nur noch nerviger, wenn du damit arbeiten willst. Also ich hatte meine Hände dadurch extrem eigentlich an allen Teilen, die mit D-App-Entwicklung zu tun haben, auch heute noch. Also tatsächlich basiert fast alles in Krypto auf in EVM, also Ethereum Krypto. Auf etwas, wo ich entweder das erfunden habe, mitgebaut habe oder mitgestaltet habe. Also es ist tatsächlich ziemlich immer noch das Gleiche. Der Grundstack ist ziemlich noch der gleiche, wie wir damals 2015 erfunden haben. Ne?
Ja.